Hallo zusammen, hier ist Lemia von Salon 5 und ich bin Reporterin und auch Fotografin, wie die meisten eigentlich, glaube ich, nicht wissen, also Hobbyfotografin. Und heute habe ich einen Special Guest bei mir und zwar den Ivo und er ist auch Fotograf bei Korrektiv und heute geht es um das Thema Menschen im Fadenkreuz. Ich glaube, das ist den meisten noch nicht so klar, was das bedeutet. Dafür wollte ich dich gerne fragen, dich gerne mal kurz vorzustellen und das Thema so darzustellen.
Ja, hi, ich bin Ivo Meier. Ich bin im letzten Dreivierteljahr quer durch die Republik gereist und habe Menschen porträtiert, die auf sogenannten Feindeslisten von Rechtsterroristen stehen.
Cool. Und worum geht es da generell und was sind generell Feindeslisten?
Feindeslisten sind Listen, die von hauptsächlich rechtsextremen Gruppierungen gemacht werden, wo Menschen mit Namen aufgelistet sind, die, würde ich mal sagen, ganz kurz gesagt, nicht in das Weltbild von rechtsradikalen Ideologien passen. Das sind oft Personen, die sich politisch sehr engagieren oder auch gesellschaftlich engagierte Personen, Menschen, die anders denken. Beispielsweise Journalisten, Künstler, Aktivisten können drauf sein, Feministen.
Also im Grunde Menschen so wie du und ich?
So wie du und ich und jetzt auch vornehmlich zu Corona-Zeiten auch Wissenschaftler, die ins Visier gerutscht sind.
Also kann man im Prinzip einfach eine Leidenschaft haben, zum Beispiel du und ich haben jetzt die Leidenschaft Fotografie und das ist dann quasi schon ein Grund für sie, Grund dafür, auf so eine Liste zu landen. Und
das kommt ganz drauf an, was für Fotos du machst. Also wenn du jetzt einfach nur Blumen fotografierst, wirst du nicht auf so einer Liste landen. Aber wenn du politisch motivierte Fotos machst, die sich gegen rechts wendet, dann kann es schon sein, dass du auf so einer Liste landen könntest.
Ja. Also da haben wir schon die nächste Frage beantwortet. Also wie kommt man eigentlich auf solche Feindeslisten? Und zwar, wenn man dann halt auch politisch aktiv ist und da quasi eine Leidenschaft damit verbindet, mit der Politik auch.
Genau, also man landet nicht zwangsweise auf einer Liste, wenn man jetzt gegen rechts sich engagiert. Es gibt beispielsweise auch eine Liste, das ist eine gehackte Kundendatenbank von einem Punkrock-Versand. Da hat eine rechtsterroristische Gruppe, die heißt Nordkreuz, die hat diese Kundendaten, das sind ungefähr 24.000, hat die veröffentlicht. Und das sind Menschen wirklich, die haben oft auch gar nicht, sie müssen gar nicht politisch motiviert sein. Beispielsweise, wenn deine Oma für dich irgendwie eine Tasse bestellt hat von St. Pauli in diesem Laden, dann ist die auf dieser Liste gelandet, weil die Daten gehackt wurden. Also ohne, dass du dafür was dazu kannst. Oder deine Schwester bestellt eine pinke Haarfarbe mit 13 Jahren. Ist die jetzt auf so einer Liste gelandet?
Wow, also das hört sich sehr erschreckend an. Da muss man echt aufpassen, was man so bestellt. Also das zeigt schon mal auf jeden Fall, wie gefährlich das eigentlich ist, auf solche Listen zu landen. Was sind denn so Gefahren, wenn man dann auf so einer Liste ist quasi? Also die Oma, die dann da was bestellt hat oder was gekauft hat, was kann denn dann überhaupt passieren?
Also es gibt, man muss ja immer unterscheiden, was für Listen es sind. Und jetzt diese Liste von dieser gehackten Kundendatenbank, die wurde jetzt vom BKA als abstrakt eingestuft, die Gefahr. Weshalb viele der Personen auch gar nicht informiert wurden, weil es einfach so eine abstrakte Gefahr ist. Dann gibt es da wiederum Listen, die NSU-Liste. Da wurden 10.000 Leute ausgespäht und auch gelistet. Und tatsächlich auch dann ja 10 Menschen umgebracht davon. Ja. Also diese Liste ist sehr, sehr gefährlich. Nichtsdestotrotz sind auch diese Listen wie diese gehackte Kundendatenbank, finde ich meiner Meinung nach, schon auch gefährlich, weil diese Daten, diese Namen werden kopiert von Personen und wieder in andere Listen eingefügt. Beispielsweise hat man aus dieser gehackten Kundendatenbank Namen gefunden in neuen Listen, die in Telegram kursieren von Corona-Leugnern.
Wow.
Und allein schon, was das psychisch mit den Leuten macht, zu wissen, dass man auf so einer Liste steht. Das ist ja auch genau das, was die damit bezwecken wollen. Die wollen ja Angst machen, die wollen verunsichern, ja, Terror ausstrahlen.
Und gerade du bist ja durch ganz Deutschland gereist, um diese Identitäten oder diese Menschen, die auf diesen Listen stehen, nochmal zu präsentieren und zu zeigen, okay, welche Begabungen und Talente die eigentlich haben oder welche Geschichte die eigentlich teilen. Kannst du nochmal von dem Projekt was erzählen? Also generell deine Erfahrungen damit und wie das so war für dich?
Ja, anfangs war ich so echt ein bisschen befangen, weil es ja schon so ein ganz, ganz düsteres Thema eigentlich ist. Und dann auch den Kontakt zu den Leuten aufzunehmen, das habe ja vornehmlich nicht ich gemacht, das haben Kollegen von mir gemacht, die diese Listen recherchiert haben. Ich habe aber auch ein paar Mal Leute angeschrieben und ich war sehr befangen, weil man schreibt da Leute an, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie auf so einer Liste stehen. Und das war tatsächlich auch oft so, dass wir dann Personen dann kontaktiert hatten, die das nicht wussten und die dann auch erst ein paar Wochen gebraucht haben, um sich zu entscheiden, da mitzumachen. Das war am Anfang schon, war es für mich eine Belastung tatsächlich auch. Aber nach und nach bin ich in so einen Flow gekommen und habe das eigentlich dann nur noch positiv wahrgenommen, diese Menschen zu treffen, diese Menschen, die so eine Haltung einfach haben und sich nicht unterkriegen lassen.
Okay. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie du eigentlich darauf gekommen bist, über so ein Thema zu sprechen, weil ich kannte Feindeslisten so überhaupt nicht und habe das zum ersten Mal gehört und musste erstmal schauen, okay, was ist das überhaupt? Und ich kenne das nur von früher, wenn ich mich mal mit meinen besten Freunden gestritten habe, dass ich dann gesagt habe, guck mal, das ist ein Feind für mich, aber dass es so tief in die Politik geht und auch schon so fest strukturiert ist total interessant und da wollte ich dich mal fragen, wie kam das dazu?
Das ist jetzt auch kein Projekt, was ich selber gestoßen bin. Das ist eigentlich eine Herzensangelegenheit von David Schraven, der selber auf so einer Liste steht und der das Projekt angeleiert hat. Das sollte am Anfang eigentlich nur das Thema Feindeslisten haben und ein paar tiefgängige Recherchen dazu, bis er auf die Idee gekommen ist, dass man das ja eigentlich auch mal anders beleuchten könnte und die Personen zeigt, die betroffen sind davon, die auf solchen Listen stehen. Und hat mich dann angefragt, ob ich da Lust drauf hätte. Musste ich eigentlich nicht lange nachdenken, weil ich das eine super spannende, herausfordernde Aufgabe fand.
Ja, also du hast ja Fotos gemacht von den Menschen, die jetzt auf diesen Listen waren. Und was war dein Stil davon? Also ich bin selbst Hobbyfotografin und bin eher so der wärmere Typ. Und hast du das so, sag ich mal, einfach ein Porträtbild gemacht und dann so kalt dargestellt? Oder wie war dein Stil generell? Also wie bist du an die ganze Sache rangegangen?
Ja, also mir war wichtig, dass ich, wir wollen ja Menschen zeigen. Wir wollen ja jetzt nicht den Politiker, den Wissenschaftler zeigen. Wir wollen keine Erhöhung haben. Wir wollen Menschen zeigen wie du und ich. Deswegen war es mir wichtig, auch ein möglichst ganz natürliches Porträt zu schaffen. Also ich habe auf Blitz verzichtet, auf Blitzlicht, was ich finde generell oft auch künstlich wirken kann und auch einschüchternd. Also wenn ich jetzt dich porträtiere mit einem Blitz und dann noch eine Kamera auf dich gerichtet, kann das auch so einschüchternd wirken. Vor allem ist man auch sehr statisch dadurch. Ich habe mich entschieden, das nur mit Tageslicht zu machen und auf alles Mögliche, was im Hintergrund einen ablenken könnte, zu verzichten. Also ich habe einen schwarzen Hintergrund immer dabei gehabt und habe die Menschen nur mit Tageslicht porträtiert.
Okay, und wie bist du generell an die Menschen gegangen? Also was hast du zu denen gesagt und wie hast du die quasi überzeugt, da mitzumachen?
Das lief ja vorher, Anfragen liefen ja über E-Mail, hat mir die Person angefragt. Das habe ja zum großen Teil nicht ich gemacht, das haben meine Kollegen gemacht. Zum Schluss war es die Sophia, die hat das letzte halbe Jahr eigentlich sehr viel dafür gemacht und ganz viele Leute recherchiert und angefragt. Ich habe dann teilweise auch selber Vorschläge gemacht, ob wir nicht den und den noch fotografieren wollen. Genau, das war ihr Job. Und dann hat sie den Kontakt sozusagen vermittelt. Ich habe dann die Person angerufen und habe dann einen Termin mit denen ausgemacht.
Super, und du hast ja vorhin gesagt, dass das sind Menschen so wie du und ich, also abgesehen davon, ob es Politiker sind, ob das Wissenschaftler sind. Und hast du da schon so Gemeinsamkeiten erkannt oder generell die Haltung von den Menschen generell, wie es da so war? Also würde ich wissen, dass ich auf einer Liste stehe, würde ich schon ein bisschen Angst haben, aber waren die eher locker oder sind die sehr gut damit umgegangen oder wie war das?
Also viele hatten erstmal auch Zeit gebraucht, um sich da dafür zu entscheiden, da mitzumachen. Viele haben sofort zugesagt. Aber generell quer durch die Bank würde ich sagen, dass alle, die da mitgemacht haben, dass man das denen einfach ansieht, dass die eine Haltung haben, dass die zu dem stehen, was sie machen. Und das sieht man den Fotos an. Also die stehen da, die haben einen Blick, also der verrät dann einiges.
Also sehr stark, so einen starken Ausdruck haben
starken die generell. Wobei ich sie ihnen auch freigestellt habe, wie sie schauen. Also ich habe denen am Anfang immer was an die Hand gegeben, habe gesagt, stell dir einfach vor, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Oder ich habe gesagt, denk an was Positives.
Ja.
Also ich wollte jetzt keinen verängstigten Gesichtsausdruck haben. Manche haben natürlich von sich aus ernst geschaut. Das finde ich aber auch in Ordnung. Also die wollten jetzt auch nicht irgendwie freundlich sein. Das lasse ich denen schon ein bisschen selber entscheiden. Wo ich Leute halt anweise, ist, wenn ich finde, dass der Kopf schief ist oder wenn die Pose ein bisschen komisch aussieht, dann greife ich ein. Und beim Fotografieren selber rede ich auch mit den Leuten, dass es auch ein bisschen lockerer wird. Ja. Zu dem, was Anleiten von Personen. Also die meisten Leute mögen, also wollen das eigentlich auch haben, dass man ihnen sagt, wie sie sich stellen sollen, wie sie gucken sollen. Einfach, weil sie sich sonst alleine gelassen fühlen, wenn man da vor denen steht und nicht redet. Das ist ja schrecklich eigentlich. Bei einer Person war das so, die fand das überhaupt nicht gut. Die wollte eigentlich selber ihren Gesichtsausdruck finden. Und das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen seitdem. Immer wenn ich jetzt Leute porträtiere, frage ich erstmal, wie sie es denn gerne haben wollen. Ob sie lieber selber posen wollen und machen wollen oder ob ich da ein bisschen eingreifen darf.
Das war auch meine Frage. Also ob da Begegnungen waren, die dir besonders jetzt nochmal im Gedächtnis geblieben sind und was du generell daraus gelernt hast.
Also im Prinzip wurde ich überall herzlich begrüßt und gastfreundschaftlich in Empfang genommen. Also da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Es gibt jetzt nicht die Anekdote, wo was wahnsinnig Großes passiert ist, sondern viele so kleine Momente, die mir in Erinnerung bleiben. Also beispielsweise der Politiker Kevin Kühnert, der war total entspannt, also der hat sich wirklich die Zeit genommen. Es war zwar alles schon offiziell bei denen in der Zentrale bei der SPD, aber er hat sich einfach Zeit genommen und war sehr entspannt. Und ich hatte ihn dann noch gefragt, ob ich für meine Mappe noch ein paar Bilder machen kann, wie er raucht. Weil ich habe mal gesehen, dass er auch Raucher ist und ich dachte, das könnte ein schönes Bild sein. Und dann hat er kurz überlegt und meinte, ja klar, geht, machen wir. Und sind wir auf den Balkon gegangen und dann hat er eine angezündet und ich habe dann einfach Fotos gemacht und dann war er fertig. Und dann meinte ich, ja, eigentlich würde ich gerne nochmal. Dann meinte er, kein Problem, hat nochmal einen angezündet. Es war halt so ein absurder Moment. Ich stehe da um ihn herum, er raucht da und ich knips da rum. Das fand ich sehr witzig, also dass er das auch da so locker genommen hat und mitgemacht hat. Das fand ich sehr schön.
Cool. Generell, du hast jetzt ganz viele Momente sammeln können und Erfahrungen gehabt. Aber was erhoffst du dir denn mit dem Projekt generell und was war so die Intention und was erhoffst du dir von Menschen, die das jetzt so sehen generell? Und ja.
Also ich finde, gerade in den letzten Jahren ist das der Rechtsruck extrem geworden. Also dass es schneller ging, als ich mir das vorstellen konnte. Und ich finde, dass man da nicht mehr die Augen schließen darf. Also man darf auf dem rechten Auge nicht blind sein und muss da Leute aufmerksam machen, egal wie. Und da finde ich gerade so eine Ausstellung ist eine gute Sache, gerade weil wir die ja auch öffentlich zeigen und nicht in irgendwelchen Museen. Und da hoffe ich, dass da einfach was passiert und dass das manchen Leuten so, dass die sehen, was da eigentlich passiert.
Finde ich total gut, wirklich. Also auch ich merke persönlich auch, dass sich die soziale Ungerechtigkeit total verschärft in der letzten Zeit. Mhm. Und das ging auch, wie du meintest, total schnell. Deswegen finde ich das total toll, so ein Projekt zu.
Man sieht das überall. Ich war neulich in Berlin in der U-Bahn. Da war irgendeine Bettlerin und dann hat einer sie angeschnauzt und meinte, geh doch arbeiten. Und ich weiß nicht, ich fand den Ton so rau. Also, das fällt mir immer öfter auf. Also.
Ja. Auch vor allem durch Corona hat sich das total verschärft. Mhm. Also ich merke auch, ich bin auch Bäckerin, also Verkäuferin nebenbei. Und wenn manchmal Kunden reinkommen, die vertrauen sich also gegenseitig überhaupt nicht mehr, die wollen so viel Abstand voneinander und sind auch mit voll vielen Vorurteilen dann auch, gehen auch voll mit voll vielen Vorurteilen in die ganze Sache. Also das, da muss man auf jeden Fall schon was sagen. Und
man muss was machen, ja. Also das ja. Verroht alles.
Und abschließend wollte ich dich nochmal fragen, worauf du denn stolz bist und was dich jetzt so...
Also das war ja schon ein Mammutprojekt, sag ich mal so. Und ich habe vorher schon Porträtfotos gemacht, aber jetzt nicht so, nicht nur. Und da habe ich wirklich wahnsinnig viel gelernt. Also jetzt weniger technisch, sondern einfach so im Umgang mit Leuten, dass eigentlich jetzt nicht die Technik nicht im Vordergrund steht, sondern eigentlich, wie man mit den Personen umgeht. Und dass ich auch in schwierigen Situationen auch gute Fotos machen konnte. Einfach weil ich Erfahrung gesammelt habe und wusste, okay, jetzt muss ich das so und so machen und vielleicht mit dem Sohn so reden.
Cool. Dankeschön auf jeden Fall, Ivo, für das tolle Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und wenn ihr mehr Podcasts hören möchtet, dann schaut gerne auf Instagram vorbei bei salon5_. Und ja, bis dann.
Vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht. Wir wollten bei dem Projekt jetzt mal eine andere Perspektive zeigen und nicht nur auf Täter und Opfer eingehen, sondern auch mal auf die Personen, die bedroht werden, also die Menschen wie du und ich, die auf solchen Listen stehen. Das ist das, was das Projekt abhebt von anderen Recherchen dieser Art. Also bei dem Projekt war uns vor allem wichtig, dass wir die dargestellten Personen als Menschen zeigen. Also jetzt nicht überhöht als der Politiker, die Politikerin, der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin oder der Geistliche, sondern wir wollten sie zeigen, Menschen wie du und ich. Also wir haben in der Ausstellung als auch in dem Buch auf Funktionshinweise verzichtet. Wir haben nur die Namen genannt und haben ein persönliches Zitat von den entgegengesetzt gegen das Foto, wo man kein Statement hat von dem, was sie machen, was sie jetzt beruflich ausmacht oder was sie, wo ihr Wirken stattfindet, sondern einfach nur so, wo sie Mensch sind, so wie du und ich. Mit Hobbys, mit Leidenschaften. Corona-bedingt wird es ja eine Wanderausstellung werden. Da fand ich jetzt sogar rückwirkend, dass sogar ganz gut, dass Corona war, weil sonst hätten wir uns wahrscheinlich auf irgendwelche Innenräume festgelegt, Museen, wo wahrscheinlich eh kein Mensch dann hingeht. Und jetzt sind wir im öffentlichen Raum an sehr exponierten Stellen von Städten, wo das wirklich jedermann zugänglich ist. Also die Ausstellung wird stattfinden an Orten wie beispielsweise Solingen, Kassel. Das sind Orte, die man kennt. Das sind Orte, an denen schlimme Sachen passiert sind. Enden wird die Ausstellung ganz prominent wahrscheinlich am Pariser Platz, am Brandenburger Tor in Berlin.